So, gestern ist natürlich auch mit dem Laptop meine Predigt zu Boden gefallen und hat sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet, ne? Ganze Arbeit. Aber das war irgendwie toll. Gott hat gesagt, hey, mach dir keinen Stress, um gar nichts. Bet an, sei gelassen, sei ruhig. Und das habe ich auch gemacht. Und ich denke, im Moment, das ist sehr, sehr interessant, wir erleben eine Menge krasse Sachen so in der Gemeinde. Also jetzt so der Hardcore-Geist erfüllte Geisteskampf-Charismatik würde sagen, wir stehen voll unter Angriff. Aber die Ehre möchte ich eigentlich dem Widersacher Gottes überhaupt nicht geben. Und trotzdem merken wir, wie uns so die geistlichen Kugeln in den letzten 2 Wochen hier um die Ohren fliegen. Also letzte Woche hatte ich erst den rechten Reifen kaputt, dann der linke Reifen kaputt innerhalb von 4 Tagen. Und mein ganzes Leben lang ist mir noch nie ein Autoreifen kaputt gegangen. Dann sind 80 Euro aus meinem Geldbeutel verschwunden, wo ich definitiv weiß, die hat niemand geklaut, die habe ich auch nicht verloren, einfach weg. Und das alles in kürzester Zeit. Ne? Gestern saust der Laptop runter und dann haben einige Leute so richtig deftige Angriffe aufs Herzele und auf sonstige Körperteile. Und es ist interessant, immer bei Leitern, ne, sind dann Sachen passiert. Wir hatten einfach den Eindruck, hey, ohne dass wir jetzt hier mordsmäßig Angst schieben oder jetzt dass die Gemeinde bewegt sich insgesamt, glaube ich, auf ein ganz, ganz gutes Niveau. Und wir haben das gestern auch gerade in der Anbetung empfunden, dass wirklich was passiert ist. Es war krass, Judith Ehrfeld kam zu mir her. Während wir angebetet haben, ist hier hinter dem Gebäude, sind so Baubaracken, da wird er gebaut, ist eine Riesenschlägerei ausgebrochen. Da haben die mit Knüppeln und was weiß ich auf sich eingedroschen. Die Polizei musste kommen. Und ich habe so wirklich, ich meine, könnt vielleicht den Kopf schütteln, aber dann denken müssen, als Jesus auftauchte und diesen besessenen Gadarener befreite, ne, da fuhren die Dämonen in was weiß ich, ein paar tausend Säue und die Säue haben total durchgedreht und haben sich den Abhang runtergestürzt. Und ich meine, da ist ja schon eine ganze Weile diese Baustelle und gestern, da war irgendwas. Ne? Und ich glaube sehr stark daran, dass wenn die Gemeinde sich auf den Weg macht, wenn die Gemeinde nach vorne geht, dann zittert die Hölle. Und ich denke, dass der Feind auch versucht, sich zu wehren und dagegen zu schießen. Und wir sollten darüber nicht entsetzt sein oder Angst haben oder uns fürchten. Es ist, in meinen Augen, es ist was ganz Normales. Es gibt diesen tollen Spruch, a higher level means a higher devil. Wenn du auf ein höheres Level kommst, hast du mit stärkeren Feinden auch in der geistlichen Welt zu tun. Paulus sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. So, das bedeutet Glauben auch auf dem persönlichen Bereich wie auch auf dem Bereich einer Gruppe oder Gemeinde ist auch immer Kampf. Es gibt keinen Glauben ohne Kampf. Es gibt kein Laufen auf Rosenblättern mit einer konstanten Aufwärtsdynamik, wo dir gar nichts passiert. Das ist eine Lüge. Wenn du geistlich wirklich lebst und wenn du ernst machst, dann wirst du auf Widerstände stoßen. Und das wird immer wieder mal geschehen, wenn du neue Bereiche einnimmst, wenn du in neue Gebiete vorstößt. Und dann wirst du dieses Gebiet einnehmen, du wirst lernen, es zu behalten geistlich und es kehrt Ruhe ein. Es kommt dann auch wieder eine Zeit der Konsolidierung, in der du selber stark wirst und zunimmst. Und dann bricht normalerweise ein gesunder Christ oder auch eine Gemeinde auf zu neuen Ufern und dann bricht wieder Krieg aus. So, und ich denke, dass wir als Gemeinde in einer solchen Phase sind. Ich freue mich riesig, wenn ich so sehe, was bei vielen Einzelnen der Gemeinde passiert, bei Einzelpersonen, wie die Teams immer mehr zusammenwachsen, wie ein immer stärkerer Teamspirit hochkommt, wie die Leute sprühen vor Ideen jetzt mit dieser Krabbelgruppe, das finde ich so genial, dann das Medienteam hat so viele tolle neue Ideen, das Begrüßungsteam hat super neue Ideen entworfen. Und du merkst richtig, wie alles Mögliche zu leben anfängt. Und auf der anderen Seite, es kommen eine ganze Menge neue, toller, begabter Leute mit guten Ideen zur Gemeinde. Und wir spüren, Gott will wirklich hier in Karlsruhe was rocken, er will was bewegen. Und es ist ganz normal, dass es dann klappert und rauscht. So lassen wir uns nicht beeindrucken. Ich habe heute Mittag dann nochmal zu den Herren gefragt, was ist denn jetzt dran? Bernhard hat vorgeschlagen, wir sollen eine Zeit der Stille machen. So, wir schweigen uns an und aus. Aber ich hatte den Eindruck, heute nochmal über die Wüste zu sprechen. Vor 2 Jahren habe ich mit dieser Predigt in der Wüste Gottes angefangen, eigentlich für mich auch fing ein Zeitabschnitt an, wo Gott mein ganzes geistliches Leben richtig von unten nach oben gekrempelt hat. Ich lese zurzeit ein absolut hammertolles Buch, leider auf Englisch, das heißt Deep Calls to Deep von Dana Chandler. Sie ist eine begnadete Lehrerin in Kansas City bei Mike Bickle. Und in dem Buch geht es darum, wie Gott mit uns umgeht, vor allem wie er wirklich unglaublich in die Tiefe mit uns geht. Es ist ein Buch, bei dem ich ein paar Mal echt schon Tränen hatte, und ich bin eigentlich jemand, der nicht sehr nah am Wasser gebaut ist. Und eine Freundin von uns aus Kansas hat neulich eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, mein Spitzname für sie ist Sigi, und dann sagt sie, hihi, Uwe liest ein Weiberbuch, super. So, in diesem Buch, und vielleicht merfst du es mal an die Wand, habe ich ein Gebet gefunden, und das hat mich sehr, sehr tief beeindruckt mit diesem Gebet, und es ist eigentlich so eine Prosa, die sie geschrieben hat. Shutdown, okay, warte mal, bis er hochfährt. Möchte ich einsteigen. Ich habe gedacht, das ist so toll. Ich habe das, glaube ich, so 40 Mal kopiert. Nachher, wenn du Böcke hast, kannst du dir dann einfach eine Kopie davon hier mitnehmen. Und wenn es dann nicht mehr reicht, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Wir schicken das gerne zu. Also ich habe das Gebet ins Deutsche übersetzt. Wir lassen uns nicht beirren. Die Notebook-Krankheit stört uns überhaupt nicht. Wir denken positiv, wir denken positiv. Okay, ich könnte jetzt einen Witz erzählen, aber das würde dann die Atmosphäre zerstören. Ich möchte aber auf der anderen Seite gerne, dass ihr das Gebet vielleicht mitlesen könnt, weil es ist einfach stark, wenn man sowas auch sieht. Sehen und hören bringt noch viel, viel tiefere Dinge als nur zuhören. Okay, ich lese es vor. Wir ergeben uns. Schließ einfach mal deine Augen, lehn dich ganz entspannt zurück. O Jesus, mein Jesus, wahrer Freund meines Herzens, wahrer Liebhaber meiner Seele, mein Herz tut mir weh und meine Seele leidet. Alles, was ich einmal war, all mein Schein fällt nun zu Boden. Meine Gerechtigkeit, meine Rechtschaffenheit, meine guten Vorsätze und rechten Motive, sie fallen von mir Schicht für Schicht. Der Liebhaber meiner Seele ist es, der mich entblößt. Und wie die verborgenen Dinge meines Lebens sichtbar werden und die nur äußerlichen Vorzüge von mir abfallen, sehe ich, dass ich nicht bin, was ich dachte zu sein. Ich weiß, dass es deine Hand ist, die mich nun entblößt. Aber auch wenn es immens weh tut, verstehe ich es als eine Tat der Liebe. Tiefer, als mein Herz sie verstehen kann. Du nimmst weg, was keinen Bestand vor dir hat. Du nimmst weg, was vor dir nicht stehen kann, damit du mich krönen kannst mit deiner wahren Schönheit, mich kleidest in die königlichen Gewänder. Wahrhaftig, ich bin nicht die Person, von der ich dachte, sie zu sein. Jesus, und ich bete, dass du uns heute Abend berührst. Vater, dass wir verstehen können, wo wir im Leben in diese Situation hineinkommen. Dass es deine Hand ist, die an uns handelt, dass es nicht der Feind ist, dass es nicht die Boshaftigkeit anderer Menschen ist. Vater, dass es eine Zeit gibt, in der du uns wirklich entkleidest und entblößt, Vater, um zu zeigen, was wirklich in uns ist, um zu entkleiden, was entkleidet werden muss, mit dem einen Ziel, damit du uns in deine königlichen Gewänder hüllen kannst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns auch heute Abend nah bist, wenn wir dein Wort hören. Mach es in unserem Herzen lebendig. Lass es nicht einfach nur eine Predigt sein, sondern sprich du selber zu unseren Herzen. Lass uns diesen Raum als veränderte Menschen verlassen und nicht nur als Leute, die einer netten Botschaft zugehört haben. In Jesu Namen beten wir. Amen. Schmeißen runter und schicken wir sie beide zusammen in die Reparatur. Hosea 2,16. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Das ist das, was der alttestamentliche Prophet prophetisch ausdrückt über Israel und wo Gott an Israel handelt. Und das ist ein Bild für uns. Die Wüste ist ein Ort der Fruchtlosigkeit, der Leere und symbolisiert gleichzeitig einen Ort, an dem es keinerlei Ablenkung gibt. Und dieser Ort erlaubt es Gott, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu erlangen, damit wir ihm mit ungeteiltem Herzen zuhören können. Und das ist der Ort, von dem dieses Gebet auch handelt. Deswegen heißt das auch ein Gebet aus der Wüste. Und das bedeutet, Gott wird uns von Zeit zu Zeit an diesen Ort der Wüste führen, an dem wir in die Stille kommen, wo er uns immobilisiert, inaktiv macht, wo er uns unsere natürlichen Stärken entblättert, wo er Dinge von uns wegnimmt, von denen wir glauben, dass sie der Inhalt unseres Lebens sind, wo er Sachen aufdeckt und wir dahinter Dinge sehen, vor denen wir die ganze Zeit die Augen versperrt und verschlossen haben. Und immer wieder werden wir als Einzelne oder auch als gesamter Leib Christi in diese Wüste Gottes hineingeführt. Es geschieht einmal immer wieder in verschiedenen Abständen in deinem Leben, deinem ganz einzelnen Leben als Christ, wo Perioden kommen, in denen Gott sagt, jetzt ist wieder Zeit, in der ich dich in die Wüste hineinlocke, nicht um dich zu zerstören, nicht um dich zu bestrafen, nicht um dich fertig zu machen, sondern um dort an einen Ort, an dem es keine Ablenkung mehr für dich gibt, an einen Ort, an dem nichts mehr übrig ist, worauf du dich verlassen kannst, um dort zu dir freundlich zu sprechen. Und es ist einfach so, dass in der Umtriebigkeit unseres Lebens, in der Kraft unseres Lebens und oft auch in den natürlichen Stärken, die wir uns aufgebaut haben, wenn alles gut läuft, dass wir es sehr, sehr schwer haben, auf Gott zu hören, wenn Gott spricht. Amen. Es ist sehr schwer, weil wir denken, es ist ja alles okay, so wie es läuft. Es ist gut, so wie es läuft. Und deswegen muss Gott uns, wenn er uns etwas mitteilen möchte, wenn er an uns etwas ändern möchte, uns genau an diesen Ort führen. Und ich empfinde sehr, sehr stark, dass ich im Moment nicht nur ich selber, sondern ich habe den Eindruck, dass der gesamte Leib Christi weltweit im Moment von Gott auch in einer Wüstenphase ist. Wenn wir das globale Szenario betrachten der Gemeinde Gottes, dann gibt es eine Dynamik, die in der Offenbarung beschrieben ist. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Das bedeutet, es gibt global gesehen für alle Christen auf der Welt, das ist ja die Braut Christi, eine Dynamik, in der die Braut sich bereiten wird. Jesus, der Heilige Geist und Gott der Vater arbeiten daran, dass sich auch global die Braut bereitet auf den Tag der Wiederkunft Christi. Sondern das ist eine Dynamik drinnen, in der Gott auch möchte, dass wenn Jesus wiederkommt, um seine Braut zu holen, dass die Braut bereit ist, ihn auch wirklich als den Bräutigam zu empfangen. Und es ist interessant, dass ich im Moment durch die ganze Welt dieses Paradigma der Braut mehr und mehr beginnt zu verbreiten. Das Verständnis, dass Gott nicht nur unser Gott ist, ein Taskmaster, ein harter Aufgabenmeister im Himmel, sondern dass Gott der Vater den Sohn gesandt hat und wir die Braut des Sohnes sind, dass es eine kosmische Romanze ist, eine kosmische Liebesaffäre, die ihren Höhepunkt haben wird, wenn der Bräutigam endlich kommt, um seine Braut heimzuholen. Und die Braut soll zu diesem Zeitpunkt bereit sein. Und wenn ich mich umschaue, dann sehe ich im Moment, dass die Braut an weiten Teilen, ich habe das in meinem eigenen Leben entdeckt, alles andere als bereit ist. Wir haben ein gewisses Gottesverständnis, aber wir haben eigentlich alle oft ein sehr distanziertes Gottesverständnis. Gott ist für die meisten eher weit weg, nicht fassbar. Auch Jesus ist, ja, ist lieb, er ist schön, hat mich erlöst, prima. Aber es gibt keine emotionale Verbindung. Und wir haben auch wenig gelernt darüber. Und das scheint sich nun zu ändern. Auf der anderen Seite aber definieren wir Christen uns oft sehr, sehr stark nur aus unseren Aktivitäten. Und wir haben es gelernt, ein ganzes Muster an Aktivitäten zu entfalten, aus denen wir uns schließlich auch definieren. Das fängt bei uns Leitern an, wo wir uns aus Titeln definieren, aus der Größe unserer Gemeinde definieren, daraus definieren, wie wichtig wir sind im Land, wie viele Konferenzen wir machen im Jahr, wer überall zu uns kommt, wer alles unsere Bücher liest oder wie viele Bücher wir geschrieben haben. Gemeinden definieren sich aus Äußerlichkeiten. Wir definieren uns daraus, wie viele Menschen wir zum Glauben geführt haben. Wir entfalten eine ganze Menge Aktivitäten und wir meinen, das sind die Dinge, die Gott gefallen. Und wir meinen, wir sehen gut aus und wir meinen, deswegen mag uns Gott. Und das Erstaunliche ist, dass Gott plötzlich kommt und er nimmt dir diese Dynamiken weg, diese Kräfte. Und plötzlich funktionieren die Sachen nicht mehr. Das kann auch in deinem Geschäft so sein, das kann in deinem Privatleben so sein. Und Gott nimmt dir etwas weg und du bist entsetzt darüber. Und indem dir Gott etwas wegnimmt, merkst du manchmal auch, dass du dich eigentlich aus dieser Sache identifiziert hast. Dass nicht Gott deine Identität war, sondern diese Sache. Viele Leiter brechen zusammen, wenn Gott ihnen ihren Erfolg wegnimmt. Und plötzlich merken diese Leiter, dass sie eigentlich ihre Identität war ihr Erfolg. Die Menschen, die Konferenzen, die sie gemacht haben, die Finanzen, die sie vielleicht eingenommen haben. Für mich war es sehr, sehr interessant, ich persönlich schätze den Dienst von Reinhard Bonnke sehr, aber zu sehen jetzt die Konferenz hier in Karlsruhe, es waren wesentlich weniger Leute da, als erwartet wurde. Und das Ganze war für mich auch ein Aktionismus, wo ich dachte, es ist das sechste Mal um den Berg gelaufen, um denselben Berg. Ich habe die Menschen beobachtet und ich höre von anderen Dingen im Land, die nicht mehr richtig funktionieren. Und das ist auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen auch ganz bewusst dieses Jahr die Konferenz klein halten. Wir sind hier reingegangen, weil es uns nicht darauf ankommt, eine große Konferenz zu machen oder die Stars zu präsentieren oder den Heiler zu präsentieren oder eine Salbung zu präsentieren, sondern wir wollen Jesus begegnen. Wir wollen ihm begegnen. Wir wollen still werden und zurückschreiten, um neu zu hören, was möchtest du von uns? Und Land auf, Land ab sehen wir so viele religiöse Aktivitäten, die hinfallen, die nicht mehr funktionieren. Und so oft sehen wir, dass es vielen Leitern mehr darauf ankommt, ist es äußerlich cool, ist es äußerlich ansprechend, aber nicht mehr gefällt es Gott. Ich habe gestern mit einem Leiter ein Gespräch gehabt und hat mir erzählt, ja, wir werden jetzt unsere Gottesdienste noch kürzer machen. Wir haben herausgefunden, dass der postmoderne Mensch nur noch 10 Minuten zuhören kann. Und wir werden jetzt die Predigten extrem kurz machen, den Lobpreis extrem kurz machen. Und da werden wir bestimmt Leute gewinnen. Ne? Und ich hab nachgedacht eine Weile und habe gedacht, das ist krass. Das ist wie wenn du ein Kind hast, das ein schlechter Leser ist und du sagst ihm, okay, dann kaufe ich dir ein Lesebuch, wo gar nichts mehr drin steht, sondern nur noch Bilder, dann hast du es leichter. Und das ist nicht der richtige Weg. Ich denke, es ist nicht der richtige Weg, dass wir uns nach den Menschen richten, sondern dass wir uns danach richten, was möchte Jesus. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich persönlich glaube nicht, dass es gut ist, dass wir uns auf das Niveau herunterbegeben, das Menschen ohne Gott haben, die eben nicht mehr fähig sind, ein Buch von hinten bis vorne durchzulesen, die nur noch vorm Fernseher funktionieren. Weil wenn wir die Menschen nicht trainieren, wieder aktiv zuhören zu können, aktiv dabei sein zu können, dann tragen wir dazu bei, dass sich die Menschen noch weiter nach unten wegentwickeln. Irgendwann sind wir dann bei Gottesdiensten, die genau eine Viertelstunde gehen. Und ich persönlich glaube nicht, dass das der Wille Gottes ist. Ja. So, aber wir sehen, wie Land auf Land ab, wir versuchen oft nur noch Trends nachzugehen, wir versuchen nur noch irgendwas einzufangen und es funktioniert nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Und es ist genau das, was wir in diesem Gebet gesehen haben. All mein Schein fällt zu Boden, meine Gerechtigkeit, meine Rechtschaffenheit, meine guten Vorsätze und rechten Motive. Dahinter sind ja rechte Motive. Ne? Wir wollen ja die Welt erreichen, wir wollen dies und dies und dies. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben oft Gott nicht gefragt, möchtest du das auch so? Wir haben eine Vorstellung von dem, was er möchte und dann handeln wir selber. Der Jesusmarsch hat mit einem Defizit von etlichen 100.000 Euro abgeschlossen. Die PEC-Konferenz hat mit einem großen Defizit abgeschlossen. Und das sind alles Dinge, die uns zeigen sollten, bestimmte Dinge, Muster, die wir uns antrainiert haben, funktionieren nicht mehr. Und das ist nicht, was, dass der Feind uns angreift. Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, dass die Leute ungeistlicher werden. Sondern ich glaube, dass Gott das einfach zulässt, dass sein Volk nicht mehr zufrieden ist mit irgendwelchen Konzepten und Rezepten, die vielleicht Leiter sich ausdenken. Und das gilt auch für dein Privatleben, für die Dinge, die du dir zurechtgebastelt und zurechtgelegt hast mit deiner Persönlichkeit. Gott ist nicht mehr zufrieden damit. Und so fängt er an, dich zu entkleiden. Und das ist peinlich. Und das tut weh. Gott liebt uns zu sehr, um uns in der Fruchtlosigkeit zu lassen. Machst du mal das nächste Bild? Dort sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, der alle unfruchtbaren Triebe abschneidet. Die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr alle gehört schon zu diesen guten Reben, weil ihr mein Wort angenommen habt. Wörtliche Übersetzung, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Oft wird dieser Vers so verstanden, dass Gott uns zwar zu Christen macht, aber wenn wir nach einer Weile keinen Erfolg haben, werden wir abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Aber Jesus sagt, ihr gehört schon zu den guten Reben, weil ihr mein Wort angenommen habt. Der unfruchtbare Trieb, der weggeworfen wird, ist ein Auswuchs, ein Ast mit Blättern, der keine Früchte bringt. Und er wird weggeworfen. Die fruchtlosen Äste sind in dieser Allegorie Menschen, die niemals auf die Einladung des Heiligen Geistes, sich erretten zu lassen, reagiert haben. Aber nicht Menschen, die noch nicht so weit sind. Während die fruchttragenden Reben, und das ist wichtig, Menschen sind, die das Werben des Geistes Gottes angenommen haben, die zu Jesus Ja gesagt haben, die den Geist Gottes in sich haben und nun die guten Reben sind, die dabei sind, Frucht zu tragen. Und Jesus bezeichnet seine Jünger und jeden hier im Raum, der von Herzen zu Christus gehört, als solche. Er sagt zu dir, du gehörst schon zu den guten Reben, weil du mein Wort angenommen hast. Machst du mal eins weiter? Ja, das kannst du. Oder nochmal zurück. So, das ist wichtig, dass wir das erstmal sehen. Es geht hier nicht um Gericht. Was Gott mit uns nun vorhat, ist, dass er euch alle, die ihr gute Reben seid, noch nicht sehr gute Reben seid, nun beschneidet, dass ihr noch mehr Frucht bringt. Du hast gehört, du bist ihm gefolgt und du erlebst vielleicht, wie oft du Schwachheit an dir hast. Und ich kann dich trösten, es geht dir genauso wie vielen Männern Gottes und Frauen Gottes. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, siehst du, dass sie alle auf dem Weg mit Gott gestolpert und hingefallen sind, aber alle sind doch wieder aufgestanden. Jesus sagt, ich habe das gute Werk in euch angefangen, ich werde dieses gute Werk auch vollenden. Und das ist der Prozess, in dem wir uns nun alle, nachdem wir das Wort Gottes in uns aufgenommen haben, befinden. Wir sind vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und Gott beginnt nun, dich und mich zu einem Leben in der königlichen Familie zu erziehen. Unser ganz großes Problem ist eigentlich das, dass wir als Christen, darüber habe ich gestern auch kurz gesprochen, fast keine Dimension in uns tragen, was Ewigkeit ist. Die wenigsten von uns machen sich darüber Gedanken, was es heißt, in der Ewigkeit zu sein. Gestern im Sexualseminar habe ich den Leuten klargemacht, dass es in der Ewigkeit keine Geschlechter mehr gibt. Und da haben manche ganz blasse Gesichter gekriegt, ne? Ja, was? Ja, da gibt's dann nicht mehr. Ich habe gesagt, nein, gibt's nicht mehr, ne? Ja, da habe ich mir schon richtig die Gedanken hören können. Da manche sagen, muss ich mir überlegen, ob ich denn überhaupt in den Himmel will, ne? Aber das ist genau unser Problem, weil wir uns so wenig Gedanken darüber machen, was ist denn die Ewigkeit? Was bedeutet es denn, in diesem neuen Körper zu leben? Was wird uns denn dort erwarten? Deswegen erschrecken wir. Wir sind wie die kleinen Jungs, denen man sagt, also mir hat mal mein, weiß nicht, wer es war, irgendein Verwandter mal gesagt, also, weißt, da habe ich gesagt, warum spielst du eigentlich nicht mit Autos und Eisenbahnen? Er sagt, das ist langweilig, ne? Und warte mal ab, wenn du groß bist, dann willst du auch nicht mehr mit Autos und Eisenbahnen spielen, ne? Und da habe ich gesagt, ich will nie erwachsen werden, ne? Weil ich wollte immer mit Autos und Eisenbahn spielen. Ne? Sagt er, wenn er mir da gesagt hat, aber schau mal, wenn du groß bist, da gibt's Frauen und die sind schön, ne? Dann hätte ich gesagt, aber ich will lieber mit meiner Eisenbahn spielen. Ne? So, wenn du mal groß bist, ne, dann spielst du nicht mehr mit deiner Eisenbahn, dann spielst du auch nicht mit deiner Frau, aber du bist gern mit deiner Frau zusammen. Ne? So, und das ist das Problem, das wir oft haben, dass wir uns geht's wie diesem kleinen Jungen. Wir können uns nicht vorstellen, dass es da ein Leben überhalb der Eisenbahn gibt. Ich meine, heute sind es die Computerspiele, aber die spielen ja die Erwachsenen auch. Ne? Wir nähern uns immer mehr an oder nach unten. Aber das ist interessant. Und genauso, wenn du heute mit Christen manchmal auch über die Ewigkeit redest, ne? Was soll denn das? Und, hoch, ne? Und es wird eine so aufregende Zeit sein. Und was uns dort erwartet. Und wir sollten viel, viel stärker in der Ewigkeit leben. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er hat gesagt, ich bin nicht von dieser Welt. Und er war kein abgehobener Spinner, aber er sagte ganz klar, ich komme aus einem anderen Sein, aus einer ganz anderen Dimension, von der ihr keinen blassen Schimmer habt. Und ihr seid berufen, in dieser Dimension mit mir zu leben. In den Augen des Himmels sind wir ein wilder Eingeborener, stammen auf irgendeinem schwarzen Alien-Planet, ne? Und wir leben unter furchtbar primitiven Bedingungen. Die Engel graust es wahrscheinlich, wenn sie uns angucken. Und sie fragen sich, wie kann sich Jesus nur in solche Gestalten verlieben? Ne? Wenn ich nur mal die Offenbarung lese, wenn es heißt, die neue Stadt, die Straßen sind aus Gold. Ne? Gold gilt dort wie Dreck. Ne? Und geh mal heute über die Straßen. Ich bin neulich mal durch die Stadt gegangen und da ist mir so der ganze Dreck und Schmutz, der Zerfall aufgefallen, obwohl wir in einer schönen Stadt leben. Und zwar wie wenn der Geist Gottes mir sagt, schau mal, wie dreckig und verkommen hier eigentlich alles ist. Und ich hatte für Sekunden so einen Eindruck, was für eine Herrlichkeit uns dort erwartet, die alles übersteigt. Paulus sagt, es übersteigt alles, dein ganzes Denken, dein Verstehen. Und wir sollten unseren Geist mehr trainieren, öfter auch mal an das zu denken, was auf uns wartet. Begreifen, zu was wir berufen sind. Darum betet Paulus in dem apostolischen Gebet im Epheserbrief, er möge euch die Augen öffnen, damit ihr begreifen könnt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Das ist unser größtes Problem als Christen. Und deswegen lieben wir viel lieber hier im Schmutz und haben ihn lieb und gucken wie Lots Weib auch rückwärts, ne, wenn die Stadt brennt, anstatt nach vorne zu schauen. Paulus sagt, trachtet nach dem, was oben ist und nicht, was hier unten ist. Und das ist ein Prozess. Und ich glaube, dass Gott mitten dabei ist, im Moment global auch seine Braut in diesen Prozess hinein zu manövrieren. Dass wir auch lernen, mehr und mehr nach oben zu schauen, keine weltfremden Spinner werden, aber dass eine Ewigkeitsdimension in uns mehr und mehr reift. Und je mehr du die Ewigkeit in deinem Herzen hast, umso leichter wirst du mit den Problemen, die hier sind, fertig. Und je weniger du eine Ewigkeitsperspektive im Herzen hast, umso größer sind die Probleme für dich hier, weil du nämlich auch mit deinem ganzen Herzen hier lebst. In dem Buch von Bunyan, Die Pilgerreise, ist ein tolles Bild, das ist ein alter Schinken, ne? Aber da geht es ist auch so eine Geschichte. Da siehst du einen Engel, wie er über ein Kind Gottes die Krone hält, und das Kind Gottes kniet auf dem Boden und kehrt die ganzen Jahre nur den Dreck auf. Das Bild hat mich sehr stark beeindruckt. Das habe ich als ganz junger Christ mal gesehen. Und er hat niemals hochgeguckt, wer er eigentlich ist, dass über eine Krone der Herrlichkeit ist. sondern vielen von uns geht es so. Und das möchte Gott ändern. Und manchmal ist es ein schmerzhafter Prozess, wenn Gott das tut. Gott erzieht uns für das Leben in seiner königlichen Familie und deswegen muss er uns beschneiden. Abschneiden, was das Gute in uns behindert. Abschneiden, was dir Kraft raubt, mehr und mehr zu verstehen, wer du eigentlich bist. Mehr und mehr ein Bürger des Himmels zu werden. Und das sind manchmal so wertvolle, tolle Dinge, wo wir meinen, dass das so, so wichtig ist. Viele meinen, geistliches Wachstum hat primär mit Taten und Werken für Gott zu tun, aber ich sage dir, das ist sekundär. Wir tun etwas, sollten eigentlich etwas tun, weil wir Gott lieben, und wir sollten nicht etwas tun, um Gott zu lieben. Und wir sind so gedrillt, dass wir eigentlich hauptsächlich etwas tun, um Gott zu lieben, um bei Gott Wohlgefallen zu erlangen. Und Gott sagt dir genau das Gegenteil. Er sagt, ich möchte, dass du zuallererst mal verstehst, dass ich dich bedingungslos liebe. Und wenn du das verstanden hast, dann ist in dir eine ungeheure Motivation für mich, auch das zu tun, was ich mir wünsche, dass du tust. Aber solange wir das nicht verstanden haben, solange wir immer noch das zweite Gebot vor dem ersten erfüllen, nämlich liebe deinen Nächsten als erstes Gebot und liebe Gott von ganzem Herzen als zweites Gebot, funktionieren wir immer nur aus den Motiven der Angst und der Furcht. Wir tun etwas, um vor Gott etwas zu sein. Gott möchte, dass du etwas tust, weil du etwas bist. Amen oder Amen? Das ist harter Tobak, ne? Und deswegen muss Gott anfangen, uns zu strippen, uns zu entkleiden, Rollen von uns wegzubrennen, Ideen von uns wegzunehmen, die wir haben, Ansichten, die wir über uns haben, damit das Neue Raum finden kann in uns, Identitäten wegnehmen von uns. So oft identifizieren wir uns aus unseren Rollen, die wir uns antrainiert und angelernt haben, aus Leistung. Und plötzlich nimmt Gott uns die Fähigkeit zur Leistung weg. Und was ist das Erste, was du fühlst? Du fühlst dich total unwürdig, unwert. Du fragst dich, was habe ich überhaupt für einen Wert noch? Was kann ich denn noch? Wer bin ich noch? Wenn du dich in deiner Rolle nicht mehr bewegen kannst. Und das ist genau das, was dieses Gebet uns sagen will, dass Gott zu mancher Zeit kommt und er nimmt dir das weg, was du eigentlich für Stärke gehalten hast, für Vorzüge und für Kraft. Woraus du dich definiert hast. Und plötzlich ist das weg und du meinst, du hast gar nichts mehr. Ich kann euch sagen, in den letzten 2 Jahren war mein Leben, mein geistiges Leben für mich wie eine Achterbahnfahrt manchmal. Ich habe manchmal Phasen, wo ich denke, Gott, hey, Gott hat so viel Hähne bei mir zugedreht und manchmal lebe ich nur noch von einem Tag in den anderen. Das merkt man mir vielleicht nicht an, aber ich fühle mich manchmal so elend, so wo ich dachte, hey Gott, ich habe früher so viele geniale Ideen gehabt und ich habe ganz genau gewusst, wo es lang geht. Ne? Und heute geht es mir manchmal so, dass ich keinen Plan mehr habe, was ist über und übermorgen. Und Gott sagt, genau, meine Frau sagt es immer schon, gut so. Ne? Aber ich kann dir sagen, das ist zuerst, wenn du so ein aktiver Typ bist und dich aus dem, was du tust, definierst, grauenvoll. Grauenvoll. Das ist das, was es in diesem Gebet heißt, ne? Auch wenn es immens weh tut. Und es tut immens weh, wenn Gott dich beschneidet. Die Beschneidung ist kein Prozess, der schön ist. Die Beschneidung ist kein Prozess, wo wir sagen, ey Gott, jawohl, hurra, beschneid mich mal, super, ich freue mich drauf. Es ist ein erschreckender Prozess, aber es ist etwas, wo etwas Unglaubliches herauswächst. Jetzt sind 2 Jahre rum, also ich spüre wirklich, ich bin 2 Jahre schon in diesem Schnippel-Schnippel-Schnippel-Prozess drin. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich kann jetzt schon Früchte erkennen, die mich persönlich begeistern. Ich bin mittlerweile langsam so weit, wo ich wirklich mehr und mehr freiwillig sage, hey Gott, und hier schneid noch was ab und da guckt noch was raus. Gott hat eine Strategie, auch in seiner Beschneidung, er will zunächst erreichen, dass du ihn als liebenden Vater und Jesus als deinen liebenden Bräutigam erkennst. Jesus wünscht sich nichts mehr als eine Braut, die freiwillig und begeistert liebt und ihm deshalb nachfolgt. Und das ist das, was Jesus sich eigentlich wünscht. Er will keine Braut, die ihm nachfolgt aus Angst, aus Gewohnheit, aus Furcht oder um sich zu produzieren oder die hinter seinen Reichtümern her ist. Er möchte eine Braut, die total von ihm und seinem Wesen begeistert ist. Und Gott tut alles von dir wegschneiden an Dickicht, an Laub, an falschen Identitäten, damit du endlich mal durchsehen kannst und ihn erkennst. Und der Weg, diese Liebe zu kultivieren, ist die Beschneidung, die Wegnahme von Dingen, die uns ablenken, Kraft rauben und so das Wachstum der Frucht einer freiwilligen Liebe behindern. Und es ist ein Vorgang, der uns zuerst viel, viel Angst macht. Und deswegen wehren wir uns instinktiv dagegen. Wir wehren uns gegen die Beschneidung. Jeder tut es. Es ist ein Kampf. Wir lassen Gott nicht einfach mit seinem Winzermesser an uns ran. Wir laufen davon, wir rennen weg. Wir rennen in noch mehr Aktivitäten rein. Aber irgendwo spüren wir, Gott hat schon längst den Stöpsel gezogen und du kannst es nicht aufhalten. Ne? Der Treibstoff läuft aus. Das Schlimme ist, wir können uns ein Leben ohne die nutzlosen Blätter und Triebe herum um uns herum so schwer vorstellen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens geworden. Und Gott sagt, dieses Blatt ist unnütz, das schneiden wir ab, der ganze Ast ist unnütz, den schneiden wir ab. Und wir sagen, halt Gott, das ist meine Identität, daraus definiere ich mich und das bedeckt meine Schande und meine Blöße. Nimm das ja nicht weg, dann sehen die ja Leute, dass ja nichts dahinter ist. Hast du schon mal erlebt? Und Gott sagt, okay, genau das wollen wir. Nein! Und wir suchen schnell nach anderen Blättern, die wir runterbiegen können. Jetzt verstehen wir auch, warum Adam sich ein Blättergeflecht gemacht hat. Ne? Die Blätterkönige. Und wir haben uns über Jahre auch ein Bild von uns aufgebaut, so Krücken, sage ich immer, mit denen wir gelernt haben, durch die Welt zu humpeln und wir meinen, wir sind so die 100-Meter-Sprinter und Gott lacht sich tot über uns. Und er sagt, ich will dich heilen. Wir sagen, nein, du machst alles kaputt, Gott. Und das ist die Dynamik des Wüstengebets. Machst du nochmal? Und wie die verborgenen Dinge meines Lebens sichtbar werden und die nur äußerlichen Vorzüge von mir fallen, sehe ich, dass ich nicht bin, was ich dachte zu sein. Und die Erkenntnis, die erste Erkenntnis, die Gott dir vermitteln will, ist der erste und der zweite Satz, dass du begreifst, es ist Gott, der es tut, der Liebhaber deiner Seele, der dich entblößt von den Dingen, die dir nicht weiterhelfen. Ich weiß, dass es deine Hand ist, die mich entblößt. Und auch wenn es sehr weh tut, das ist das, was Gott langsam kultivieren möchte, dass du unter diesem Messer ruhig wirst. Dani hat mal vor 8 Jahren eine Prophetie für mich gehabt, da stimme ich auf einem Operationstisch gesehen, die habe ich immer noch in meinem Prophetenbüchlein eingeklebt. Und Jesus schiebt mich durch den Krankenhausgang und ich hebe immer meinen Kopf und sage, hey, was ist hier los, was ist hier los? Und er sagt, sei ruhig. Ich konnte damals mit dem Bild überhaupt nichts anfangen. Ich dachte, naja, es sind halt die Prophetinnen. Ne? Aber ich fand es toll, eine Prophetie zu haben, dachte ich, hebe ich mal auf, ne? Es ist interessant, manchmal, ich sage dir, wenn du Prophetien kriegst, schmeiß nicht weg. Es gehen manchmal Jahre ins Land und plötzlich verstehst du. Und du wachst auf dem OP-Tisch auf und du weißt, was Sache ist. Okay, und es kommt hervor, was wir wirklich sind. Es tut weh. Es tut immens weh. Aber ich möchte dich ermutigen heute Abend, lass diesen Prozess zu. Lauf nicht davon. Spring nicht vom OP-Tisch runter. Das ist nicht gesund. Reiß nicht die Kabel raus und die Transfusion und vor allem nicht die Narkosemaske, denn dann tut's richtig weh. Es ist wahr, wir können auch in einer guten Weise mit Gott zusammenarbeiten im Prozess. Und je eher, und deswegen predige ich das heute Abend, wir verstehen, dass es seine liebende Hand ist, können wir Vertrauen fassen, sagen, okay, ich kapiere es zwar nicht und es tut. Es ist äußerst unangenehm und es ist äußerst beschämend, aber ich kann glauben, dass du es gut mit mir meinst und ich lasse es zu. Und es geht schneller, ich kann das garantieren. Ich habe gelernt, stillzuhalten. Es geht wesentlich schneller. Und Jesus kommt und er nimmt Lage für Lage, Blatt für Blatt von deiner äußeren Kulisse weg. Und es begeistert dich nicht zu sehen, was du siehst. Es ist genau das, was du eigentlich vor ihm, vor den Menschen und erstaunlicherweise sogar vor dir selber verbergen wolltest. Und Jesus kommt und beschneidet es. Und du bist mitten in der Wüste. Mitten in der Wüste. Und da ist nichts. Er und du. Aber er sagt, dort führe ich dich hin, um freundlich mit dir zu reden. Freundlich. Nicht um dich fertig zu machen. Nicht um dich zu demütigen, um dich lächerlich zu machen. Freundlich. Er weiß um das Geheimnis der Beschneidung und der Entkleidung. Und er weiß, dass wir seine Herrlichkeit erst dann anziehen können, wenn wir die alten Fetzen abgelegt haben. Und wir möchten gerne über den alten Dreck, so wie wir es gerne machen, die neuen Kleider einfach drüber ziehen. Und unten drunter gärt's und stinkt's und fault's. Ne? So wie wir auch gerne alles unter den Teppich kehren, so hätten wir am liebsten auch einfach, hey Gott, tu mal elegant was drüber. Das heißt doch auch, das Blut des Lammes bedeckt meine Schuld. Aber Gott sagt, Schuld bedecken ist eine Sache, aber an deinem Charakter und Wesen arbeiten, da müssen wir echt operieren. Und das ist eine ganz andere Sache. Machst du mal das nächste Bild? Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von einem neuen Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger als vorher. Das ist das, was wir Menschen oft so machen. Flickschusterei. Ich gehe mal in die Seelsorge. Für dieses Problem habe ich meinen Seelsorger dort, der tut mir da ganz gut. Und für dieses Problem habe ich meinen Seelsorger hier. Und für das Problem gehe ich zu meinem Pastor. Und wir suchen uns dann manchmal so die Leute auch aus, wo wir genau wissen, der tut mir nicht weh und der tut mir nicht weh und der tut mir auch nicht weh. Jeder streichelt mich, jeder tut mir gut und ich habe emotional wieder, fühle ich mich wieder besser und kann wieder eine Woche überleben. Und dann gerätst du irgendwann mal an den Falschen. Und der zieht das Messer raus und fängt an zu schnipfeln. Ne? Und du läufst davon. Das erlebe ich so oft in der Seelsorge. Ne? Leute möchten oft nur gerne gestreichelt werden. Bitte tu mir nicht weh. Bitte red nur das, was meiner Seele auch wirklich gut tut. Ne? Aber das hilft dir nicht weiter. Es ist wie, wenn du einem Patienten, der krank ist und der eigentlich operiert werden muss, nur Schmerzmittel verabreichst. Und viele Leiter haben nicht den Mut, eine Operation durchzuführen. Ich will ja keinen Stress mit dir und ich auch nicht mit dir, also tun wir uns nicht weh. Also sind wir einfach lieb und nett zueinander, wir sind auch Christen und wir wollen es doch aufbauen gegenseitig und freundlich sein zueinander und es verändert sich nichts. Wir leben einfach so weiter und laufen das 40. Mal um den Berg des Herrn herum. Das ist das, was Gott nicht will. Gott zieht das Skalpell und es tut manchmal weh. Und manchmal gebraucht Gott auch Menschen, ja, um in deinem Leben was abzuschneiden. Manchmal gebraucht er Menschen, um dir etwas auszuziehen. Und du solltest wirklich Weisheit erbitten vom Herrn, wenn du in Prozessen drin bist, die wehtun, und ihn wirklich fragen, Herr, ist es der Feind? Oder hast du vielleicht diesen Menschen in mein Leben gebracht? Und so Dani, die erlebt gerade so was Tolles, ne? Im Geschäft. Und ich kriege das schon eine ganze Weile mit und ich staune einfach, wie sie immer mehr, ich hoffe, ich darf das so sagen, in einen Prozess reinkommt, wo sie erkennt, dass es nicht ein Mensch ist, der sie plagt, sondern dass eigentlich Gott diesen Menschen benutzt, um sie zu beschneiden und Herrlichkeit in ihr Leben reinzubringen. Und das sind die Dinge, die Gott uns lehren möchte. Wo wir auch manchmal zulassen, dass es Menschen, und den Menschen musst du vielleicht gar nicht mal lieben, ne? Aber du musst zulassen, dass er dich beschneidet. Das kann manchmal ein Chef sein. Es kann manchmal deine Ehefrau sein, dein Ehemann sein. Es kann aus der Gemeinde ein Bruder sein. Es kann dein Pastor sein. Oder dein Seelsorger. Und der mal Klartext zu dir redet. Und der dich eben nicht streichelt. Und Gott möchte dir helfen. Gott möchte, dass Herrlichkeit in deinem Leben hervorkommt. Und ich kann dich nur Mut machen, lass es zu. Auch wenn es immens weh tut. Aber erkenne dahinter die liebende Hand Gottes, die dich frei machen will die dich voranbringen möchte, die dich herrlich machen will. Herrlich machen will. Es hat keinen Sinn, so ein bisschen was drauf zu flicken, ne, von dem Neuen auf dein altes Kleid. Jesus sagt, das macht niemand. Aber wir hätten das gerne so. Und Jesus sagt, wir müssen das ganze alte, stinkende Kleid, Totaloperation, weg damit. Ja, aber nämlich so nackt und ich friere und es tut weh und ich sehe ja unmöglich aus. Ne? Und Gott sagt, okay, aber schäm dich nicht. Ich bekleide dich. Ich stehe vor dir. Ich bewahre dich. Ich bin bei dir in diesem Prozess, auch in dem Prozess des Übergangs. Und ich kann dich nur neu einkleiden, wenn du dich von mir entkleiden lässt. Hast du schon mal einen beschnittenen Weinstock gesehen? Das sieht kläglich aus. Das ist oft nur noch ein so ein Strang, ne? Der aus so einem fetten Strunk da rausragt. Absolut klägliches Bild, ne? Aber schau ihn mal ein paar Monate später an, wie er dann wirklich voller bester Reben hängt und eine unglaubliche Frucht bringt. Und dann schau dir mal wilden Wein an. Wunderschön. Ich habe in meiner Garage so toll wilden Wein. Wunderschön. Der wächst hoch bis in eine fast 15 Meter hohe Tanne und sieht klasse aus. Ne? Aber du findest keine einzige Weintraube auf ihn. Und wenn du was findest, sind es so kleine, kümmerliche, stecknadelkopfgroße Lächerlichkeiten. Jesus sehnt sich nach Früchten in deinem Leben. Glaub mir das. Früchte, die ihn satt machen. Eines unserer größten Probleme ist, dass wir Jesus nur als Erfüller unserer persönlichen Bedürfnisse kennen. Jesus, tu mir dies, Jesus, tu mir das, Jesus, tu mir jenes. Sei der Retter aus meiner Not, erlöse mich von meinen Sünden, bring mich in den Himmel hinein und, und. Aber wir haben wenig Verständnis davon, dass es Dinge gibt in deinem, meinem Leben, die wir ihm geben können. Er möchte etwas von dir. Was? Das habe ich aber in meinem Vertrag nicht gelesen. Und in meiner Gemeindemitgliedschaft steht das auch nicht drin. Aber Jesus möchte etwas von dir. Freiwillige, tiefe Liebe. Und aus dieser Liebe heraus freiwillige Taten, die aus einer echten Liebe und echten Hingabe entstehen. Nämlich für ihn, für deinen Nächsten und für die Gemeinde. Warum haben wir es denn so schwer, praktisch was zu tun? Ich gucke mir nachher mal wieder die Listen an, Maintain Your Faith und so weiter. Ne? Weil wir ihn nicht wirklich lieben. Wenn wir ihn wirklich lieben, dann wüssten wir, dass seine Gemeinde sein Leib ist. Aber es ist nicht meine Gemeinde. Und dann würden wir sagen, Herr Jesus, das ist, auch wenn der Uwe ein Idiot ist, aber für dich mache ich es. Ne? Wir würden anders denken. Aber weil wir keine Perspektiven haben, keine richtigen, deswegen seilen wir uns ab. Naja, vielleicht macht es mein Nachbar. Naja, mal gucken. Ich warte noch 3 Wochen. Wenn sich dann jemand eintragt, dann trage ich mich ein. Das machen wir, weil wir nicht wissen, wer er ist. Wir wissen nicht, wer er ist. Wir wissen nicht, welche Ansprüche er an uns hat. Eines Tages wirst du einmal vor ihm stehen. Und ich schwöre dir, du wirst dir die Tage heiß zurücksehen, in dem 1000 Listen vor dir liegen und du wirst dich voller Eifer in jede eintragen wollen. Das ist kein Spaß, das ist so. Und das ist auch keine Manipulation, damit die Liste voll wird. Es ist eine Tatsache. Das Problem ist nicht die Liste, das Problem ist dein Herz. Kennst du ihn? Nein. Weil wenn du ihn kennen würdest, wäre das keine Frage für dich. Dann würdest du andere Prioritäten setzen. Und er hat einen Anspruch an dich. Machst du mal das nächste Bild. Am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, Jesus und seine Jünger, hungerte ihn. Jesus hat Hunger. Das ist eine Symbolik, diese Geschichte. Jesus hat ein Verlangen in sich. Ihn hungert. Und weißt du, wer diesen Hunger nur stillen kann? Du und ich. Er ist der Herr der Welt. Psalm 52 sagt, alles gehört ihm. Alle Tiere auf der Erde, alles Gold, alles Silber. Er muss dich nicht fragen. Aber es gibt etwas, das ihm nicht gehört. Etwas, das er sich niemals nehmen kann und nehmen will. Und das ist deine freiwillige Liebe. Und Liebe, Freunde, ist nicht nur ein Wort. Ach, ich liebe dich. Liebe ohne Werke, Liebe ohne Taten, Liebe ohne Aktion ist eine Farce. Das sagt die Bibel ganz klar. Wenn Jesus nur gesagt hätte, ich liebe dich, ich liebe euch Menschen, und er wäre auf seinem Thron sitzen geblieben im Himmel, dann wären wir alle verloren. Aber er hat nicht nur gesagt, ich liebe dich, sondern er hat gesagt, Vater, ich verlasse dich. Ich werde den Himmel verlassen für ewig. Ich werde Mensch werden. Und der Vater sagt, wunderbar, du hast meinen Segen, geh. Ich möchte diese Braut für mich gewinnen. Ich weiß, das wird mein Leben kosten. Es wird eine grauenvolle Zeit werden, aber ich liebe sie so sehr. Jesus hat seiner Liebe Taten folgen lassen. Liebe ohne Taten, vergiss es. Und deswegen solltest du sehr vorsichtig sein, wenn du solche Choräle und Lieder singst. Ich lieb dich, Jesus. Ja? Er hat keinen Bock darauf, auf eine Liebeserklärung, die nichts bedeutet. Jesus hungerte und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas darauf fände, und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Das sind die Christen. Ich liebe dich, ich liebe dich. Hier ein Blatt, ich liebe dich noch mehr, Jesus. Ich bin total verliebt in dich, ich bin mega verliebt in dich. Du bist der allergrößte, Jesus. Fisch auf Kleber, Israelstern, ich liebe dich. Und Jesus sagt, oh wow, wunderbar, toll. Und er geht hin und er merkt, das sind nur Blätter, das sind nur Worte, da ist nichts dahinter. Denn es war nicht die Zeit für die Feigen, heißt es hier. Hua, der Ausweg. Ne? Da fing Jesus an und sprach zu ihm, nun esse niemand mehr von dir eine Frucht in Ewigkeit. Und ihr wisst, der war dann verflucht, der Baum vertrocknet bis zur Wurzel. Dieser Baum stand gewissermaßen für die schlechten Reben, die abgeschnitten wurden und ins Feuer geworfen. Warum? Die Reben waren nicht verbunden mit Jesus und so auch dieser Feigenbaum. Der Feigenbaum war eine Symbolik für das religiöse Israel zur Zeit Jesus, für den Tempeldienst, der nur noch eine äußere Form und Hülle war. Äußerlich beeindruckend, das war eines der prachtvollsten Bauwerke in der Antike. Total mit Gold verkleidet. Aus allen Nationen kamen Menschen, nur um den Tempel zu sehen. Unglaublich toll. Aber es war ein toter Dienst. Machst du eine Folie weiter? Kurz danach geht Jesus in den Tempel und er macht dieses Statement hier. Weh euch, Schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel. Das sind die kleinsten Kräuter. Und lasst aber das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Das ist interessant, Jesus sagt, den Zehnten sollt ihr schon geben, das ist ein göttliches Gesetz, ne? Weil viele sagen immer, hurra, aber das andere sollst du auch nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Wehe euch Schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber seid ihr voller Raub und Gier. So auch ihr, von außen erscheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Jesus hatte keine andere Wahl, als den Baum zu verfluchen. Der Baum stand für das tote religiöse System des Tempels, nicht für die jüdische Nation. Das ist ganz wichtig. Jesus verfluchte niemals Israel. Er verfluchte diesen Tempeldienst, diesen religiösen Dienst, der tot war. Und hier ist eine Warnung für uns Christen. Ja? Jesus wird auch diesen toten religiösen Dienst, dieses Blätterwerk, auch in dir abschneiden. Das ist dieser Feigenbaum. Und das heißt, dort gehen wir mal eins zurück. Es war nicht die Zeit für die Feigen. Da hätte man sagen können, Herr Jesus, da spinnst du. Hey, Feigen gibt es erst in 3 Monaten. Warum erwartest du dort Feigen? Wenn du die Geschichte weiter verfolgst, geht es hier darum, dass in der Offenbarung in Hesekiel Bäume beschrieben werden, die am Rande des Flusses, der vom Heiligtum Gottes ausgeht, gewurzelt sind und die unaufhörlich Monat für Monat ihre Frucht bringen. Was Jesus sagen will, ist, wenn du in mir verwurzelt bist, wenn du mit mir verbunden bist, gibt es keine Saison der Frucht, dann wirst du immer Frucht bringen, immer. Dann kann ich kommen, wann ich will, und ich werde immer Früchte bei dir finden. Sondern deswegen, Gottes Ziel ist, weil du bereits beschnitten bist und eine gute Rebe bist. Deswegen wird er dich beschneiden, damit, wann immer er kommt, bei dir Frucht findet. Wir sind schwach. Wir haben vielleicht im Moment noch kleine Früchte und genau deshalb beschneide dich der Herr, weil er sagt, ich möchte herrliche Früchte. Denn ich will kommen und von deinem Leben wunderbare Früchte ernten. Und darum beschneidet er dich. Darum schneidet er das Untaugliche weg von dir. Den Egoismus, die Selbstsucht, den Eigennutz, die Angst, die Furcht. All die Verstecke, die du um dich herum aufgebaut hast. Deine falschen Identitäten. Machst du mal eins weiter? Noch? Hebräer 12, 5, und damit möchte ich zum Schluss kommen. Mein Sohn, lehne dich nicht auf, wenn Gott dich streng erzieht, und verliere nicht den Mut. Denn gerade weil er dich liebt, wirst du streng erzogen. Seine Schläge beweisen dir nur, dass er dich als sein Kind angenommen hat. Wenn ihr also leiden müsst, dann will euch Gott erziehen. Er zeigt, dass ihr wirklich seine Kinder seid. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht streng erzogen und auch einmal bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch anders behandeln würde. Dann nämlich wärt ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Das ist der Grund, warum wir als gute Zweige dauernd beschnitten werden. Würde es nicht geschehen, hätten wir keinen Anteil an ihm und wir wären keine Kinder. Gott erzieht dich nur, weil du ein Kind bist. Und wenn du kein Kind bist, ich meine, wer von euch hat Kinder? Hebt mal die Hände hoch, wer hat Kinder? Ne? Würdest du dir erlauben, ein anderes Kind zu erziehen, das nicht dein Kind ist? Nein. Du sagst, das kann ich ja gar nicht. Ne? Ich würde es manchmal schon gerne, wenn ich manche Kinder sehe, ne? Würde ich schon mal gerne nachhelfen. Aber ich kann es nicht, ne? Das sind nicht meine Kinder. Und so ist es auch mit Gott. Und deswegen, wenn du leidest, wenn du merkst, dass du beschnitten wirst, wenn es weh tut, dann sieh es auch mal positiv. Das tut Gott, weil du sein Kind bist, weil er dich liebt, weil du bereits in seiner Hand bist und niemand kann dich mehr aus dieser Hand herausreißen. Niemand mehr. Halleluja. Und der Schmerz geht vorbei. Aber danach kommt eine wunderbare Frucht, die nicht nur Jesus erfreuen wird. Ich kann dir schwören, ja, es wird dich erfreuen. Es wird dich erfreuen. Du wirst eine Befriedigung erfahren, eine Freude erfahren in dir, wie du sie noch nie gehabt hast. Gott liebt dich und seine Gemeinde viel zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind, in einem Zustand, wo wir keine Frucht bringen. Und der Trost ist, dass du eine gute Rebe bist. Du gehörst für immer zum Weinstock. Du gehörst schon jetzt zur königlichen Familie. Die meisten verstehen noch nicht, was das bedeutet. Wir sind wie kleine Waisenkinder. Ich weiß nicht, wer von euch mal das Buch gelesen hat, Wie bei Räubers. Das ist ein Kinderbuch, empfehle ich jedem. Fantastisch. Wie der kleine Räubersohn in den Palast des Königs kommt und null Plan hat, wie man sich als Königskind benimmt. Und er klaut dort, er rafft sich Essen zusammen, versteckt es in der Ecke im Palast und die Diener wundern sich, warum er das eigentlich macht. Es ist eine köstliche Geschichte. Du findest dich auf jeder Seite wieder. Das ist genau das, wo wir jetzt stehen im Moment. Und Gott ist voller Geduld dabei, aus uns wilden Räubern Königskinder zu machen. Und das ist ein Prozess, der manchmal wehtut.